7 Minutes Arbeitsrecht für Entscheider.
Willkommen zu 7 Minutes Arbeitsrecht für Entscheider, dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Heute werfen wir einen Blick auf Kinderarbeit bei Influencern und wir beschäftigen uns mit dem Ende des Einwurfeinschreibens. Außerdem setzen wir unsere Spezialreihe zu den Herausforderungen in geopolitischen Krisenzeiten fort. Los geht's! Kinderarbeit bei Influencern. Nach außen wirkt es oft harmlos. Kinder, die auf Instagram oder TikTok basteln, Produkte auspacken oder testen. Viele Unternehmen nutzen Kinder als ganz normales Influencer-Marketing. Aber die Debatte nimmt aktuell an Fahrt auf. In Podcasts, Talkshows, inzwischen auch im Bundestag. Im Fokus stehen meist die Eltern oder die Plattformen. Eine Frage wird dabei selten gestellt: Welche Verantwortung tragen eigentlich die Unternehmen hinter den Kampagnen? Rechtlich ist die Ausgangslage klar: Kinderarbeit ist verboten. Ausnahmen gibt es nur unter strengen Auflagen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Nämlich Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Beteiligung des Jugendamts, enge Zeitlimits sowie eine schulische und gesundheitliche Prüfung. Künstlerische Tätigkeiten und stundenweise kindgerechte Beschäftigungen sind privilegiert, aber sobald ein Kind regelmäßig und kommerziell für Werbeleistungen vor der Kamera steht, ist dieser Rahmen gesprengt. Bei Social-Media-Produktionen wird das häufig nicht eingehalten. Nicht, weil das Gesetz nicht gilt, sondern weil kaum jemand hinschaut. Und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Es schützt ausdrücklich vor Kinderarbeit. Relevant wird es aber erst, wenn ein Unternehmen konkrete Hinweise hat, dass in seiner Kampagne Kinder systematisch unter Verstoß gegen Schutzvorschriften eingesetzt werden. Dann sprechen wir nicht mehr nur von einem reinen Reputationsrisiko. Die praktische Konsequenz: Wer Influencer-Kampagnen beauftragt, sollte wissen, ob Kinder beteiligt sind und ob die Vorgaben des Jugendarbeitsschutzes eingehalten werden. Die Verantwortung endet nicht automatisch am Agenturvertrag. Saubere Compliance bedeutet im Zweifel lieber vorher nachfragen, als später erklären müssen, warum man es nicht getan hat. Das Ende des Einwurfeinschreibens. Mal angenommen, Sie kündigen einem Mitarbeiter. Fristgerecht, dokumentiert, alles korrekt. Sie schicken die Kündigung per Einwurfeinschreiben. Der Mitarbeiter bestreitet später, den Brief je erhalten zu haben. Nun müssen Sie vor Gericht beweisen, wann Sie die Kündigung zugestellt haben. Das Einwurfeinschreiben hilft Ihnen dabei mittlerweile nicht mehr. Das Bundesarbeitsgericht hat kürzlich entschieden, das Einwurfeinschreiben taugt nicht als Beweis für den Zugang einer Postsendung. Der Auslieferungsbeleg, auf den sich Arbeitgeber jahrelang verlassen haben, ist vor Gericht wertlos geworden. Für das Warum müssen wir hier einmal kurz in die Vergangenheit blicken. Früher lief das alles so. Der Postbote klebte bei Einwurf des Briefs ein Zustelletikett physisch auf ein Stück Papier, den Auslieferungsbeleg. Er unterschrieb den Beleg persönlich, mit Datum. Mit diesem Auslieferungsbeleg konnte der Arbeitgeber die Zustellung des Briefs beweisen. Aber die Abläufe bei der Post haben sich geändert. Heute scannt der Zusteller die Sendung mit einem Handscanner ein. Er unterschreibt digital und dann erst wirft er den Brief in den Briefkasten. Das Problem: Der Scan geschieht vor dem Einwurf. Auf dem digitalen Beleg steht außerdem nicht, an welcher Adresse der Brief eingeworfen wurde, nicht um welche Uhrzeit und nicht, ob der Brief überhaupt im Briefkasten landete oder vielleicht doch jemandem übergeben wurde. Kurz gesagt, der moderne Beleg beweist, dass gescannt wurde, nicht, dass zugestellt wurde. Was folgt daraus für den Arbeitgeber? Das Einwurfeinschreiben bietet keinen Anscheinsbeweis mehr für den Zugang. Für Kündigungen, Abmahnungen und ähnliche Schreiben brauchen Sie eine Alternative. Wir empfehlen eine persönliche Übergabe oder Zustellung durch einen Boten. Wichtig: Nur wenn Sie die Zustellung ordnungsgemäß dokumentieren, können Sie das vor Gericht auch beweisen. Unsere Sonderreihe: Herausforderungen in geopolitischen Krisenzeiten. Geopolitische Krisen wirken sich längst nicht mehr nur auf Lieferketten, Energiepreise oder Absatzmärkte aus. Sie erreichen auch den Betrieb, in Gesprächen unter Kollegen oder auf Social Media. Politische Debatten, internationale Konflikte und Kriege können polarisieren und den Betriebsfrieden belasten. In unserer aktuellen Sonderreihe geht es heute um die Frage: Wann darf und muss der Arbeitgeber reagieren, wenn Mitarbeitende sich politisch äußern? Der Ausgangspunkt ist die Meinungsfreiheit. Beschäftigte dürfen politische Ansichten haben und diese äußern, auch am Arbeitsplatz. Denn politische Diskussionen gehören zum Leben und lassen sich im Betrieb kaum ausblenden. Aber die Meinungsfreiheit gilt nicht grenzenlos. Arbeitnehmer müssen Rücksicht nehmen auf die Rechte ihrer Kollegen, auf den Betriebsfrieden und auf Interessen des Arbeitgebers. Entscheidend ist deshalb, welche Auswirkungen die Äußerung im Betrieb hat. Eine politische Diskussion kann zur arbeitsrechtlichen Pflichtverletzung werden, wenn Kollegen wegen ihrer Herkunft, Religion oder politischen Haltung abgewertet, angegriffen oder ausgegrenzt werden. Gleiches gilt, wenn Debatten so eskalieren, dass die Zusammenarbeit im Team leidet. Eine klare Grenze setzt der Diskriminierungsschutz. Rassistische oder diskriminierende Äußerungen sind nicht mehr bloß politische Meinung. In solchen Fällen muss der Arbeitgeber einschreiten und die Betroffenen schützen. Besonders praxisrelevant sind politische Posts auf Social Media. Grundsätzlich gilt, was Beschäftigte privat in ihrer Freizeit posten, ist ihre Sache. Auch kontroverse politische Ansichten muss der Arbeitgeber hinnehmen. Arbeitsrechtlich relevant wird ein Post, wenn ein Bezug zum Arbeitsverhältnis entsteht. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Arbeitgeber im Profil genannt wird, etwa auf LinkedIn. Oder wenn die Person aufgrund ihrer Position als Repräsentant des Unternehmens wahrgenommen wird. Je stärker der Unternehmensbezug, desto eher können berechtigte Interessen des Arbeitgebers betroffen sein. Und wie kann der Arbeitgeber reagieren? Einen Automatismus gibt es nicht. Je nach Schwere des Vorfalls kann ein klärendes Gespräch ausreichen. Denkbar sind aber auch Schulungen, eine Er- oder Abmahnung oder in besonders gravierenden Fällen die Kündigung. Letztere vor allem dann, wenn die Pflichtverletzung so schwer wiegt, dass der Mitarbeiter nicht ernsthaft damit rechnen durfte, der Arbeitgeber werde sie noch hinnehmen. Gerade in geopolitisch angespannten Zeiten lohnt sich außerdem Prävention. Unternehmen sollten klar kommunizieren. Politische Diskussionen im Betrieb sind erlaubt, sie müssen aber respektvoll bleiben und dürfen weder die Zusammenarbeit noch den Betriebsfrieden gefährden. Diskriminierung, Hetze, persönliche Angriffe oder reputationsschädigende Auftritte haben im Arbeitsverhältnis allerdings keinen Platz. Helfen können hier klare Verhaltensrichtlinien, Social Media Guidelines und Führungskräfte, die Konflikte früh erkennen und ansprechen, bevor sie eskalieren. Das war 7 Minutes, Arbeitsrecht für Entscheider, der Podcast von Cleant Arbeitsrecht. Bis zum nächsten Mal, kommende Woche.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf cleant.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf cleant.blog.